2. Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Hallo ihr Lieben, wir befinden uns immer noch mitten im Support September. Das heißt, wir möchten euch hier andere Podcasts vorstellen, von denen wir meinen, dass sie auch etwas für euch sein könnten. Und heute haben wir die wundervollen Sisters in Crime im Gepäck. Jule und Caroline erzählen euch, genau wie wir, jeden Dienstag einen neuen Kriminalfall. In ihren Fokus rücken dabei allerdings Frauen. Und wir freuen uns jetzt riesig, dass die beiden noch eine kleine Nachricht für euch aufgenommen haben.
Sisters in Crime. Frauen, die töten.
Hey, wir sind Caroline Kanzle und Jule Gösdorf und wir erzählen euch jede Woche einen bewegenden Kriminalfall. Der Täter, eine Frau.
Denn auch wenn Frauen deutlich seltener töten, es gibt sie, die mordlustigen Täterinnen. Und da stellt sich die Frage, sind Frauen vielleicht sogar die besseren Mörder?
Denn Frauen morden anders als Männer und auch aus anderen Gründen. Raffinierter, kreativer, entschlossener.
Und das beweisen wir euch. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge.
Sisters in Crime, Frauen, die töten.
So, ihr habt die beiden gehört, also besucht sie gerne auf den Podcast-Portalen, überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch bei Instagram, da heißen sie sistersincrime.podcast. Und hört auch unbedingt in die neueste Folge rein, über eine Serienmörderin, die auch Schwarze Witwe genannt wird. Und jetzt starten wir mit unserem heutigen Fall. Es ist der Abend des 16. Mai in Culiacán im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko. Ein warmer, trockener Abend. Die Luftfeuchtigkeit ist nahezu nicht vorhanden. Die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt und das aus einem guten Grund. Heute kommt Chalino Sanchez in die Stadt und seine Fans können es kaum erwarten, ihn auf der Bühne zu sehen. Chalino ist ein unglaublich beliebter Sänger. Und das, obwohl er auch über harte Themen singt. Gewalt, Mord, Drogen, Tod. Aber seine Anhänger wollen ihn sehen und so strömen sie in Scharen in den Salon Bugambilias. Dort soll das Konzert stattfinden. Es ist voll. Nur Stehplätze, keine Sitzgelegenheiten. Die Wärme in dem Club, in dem Chalino heute auftreten wird, ist unglaublich. Aber irgendwie passt das zu der Stimmung. Der Sommer kommt so langsam nach Sinaloa. Die Menschen wollen feiern. Die Stimmung ist gut. Margaritas, Tequila mit Sangrita und jede Menge Bier wandern über die Theke. Immer mehr Menschen versammeln sich jetzt vor der kleinen Bühne. Dort stehen schon Instrumente bereit. Und dann ist es auch soweit. Die Show beginnt. Chalino und seine Band betreten die Bühne und performen den ersten Song. Chalino trägt an diesem Abend einen hellen Anzug mit schmaler Krawatte und weißem Hemd, dazu ein Cowboyhut. Wenn er singt, bewegt er sich leicht im Takt der Musik und hält das Mikrofon dicht an den Mund. Als ob er gehört werden will, unbedingt verstanden werden will. Chalino hält den Blickkontakt zum Publikum. Seine Stimme ist warm und kraftvoll und seine Worte sind klar und deutlich. Aber das passt nicht jedem hier. Nach dem Opener beginnt er mit seinem zweiten Song, einem Liebeslied namens Alma Enamorada, verliebte Seele. Darin heißt es, mein Herz wird für dich sterben. Während das Lied anfängt, wird ihm aus dem Publikum auf einmal ein Zettel überreicht. Eine Nachricht auf einem unauffälligen Blatt Papier. Was dann passiert, ist auf einer Videoaufnahme des Konzertabends für die Ewigkeit festgehalten worden. Chalino faltet das Blatt auf und liest den Inhalt. Sein Gesichtsausdruck verändert sich. Er wird erst verärgert, dann sieht er fast trotzig aus. Cialino knüllt den Zettel zusammen, sieht ins Publikum, irgendwie wissend. Dann wischt er sich den Schweiß unter der Hutkrempe weg, nickt einem Mitglied seiner Band zu und beginnt zu singen. Seine Stimme klingt kraftvoller denn je. Nicht mehr der Hauch eines Zitterns ist darin zu hören. Und das ist ziemlich erstaunlich, denn rund 30 Jahre später wird dieser Abend, dieses Video legendär geworden sein. Und das aus einem guten Grund. Alle Welt ist sich sicher, dass auf dem Zettel an Cialino nicht etwa eine Fanbotschaft stand, dass es kein Liebesbrief oder ähnliches war. Stattdessen soll dort genau gestanden haben: Hör auf zu singen oder du wirst sterben.
Ja, Nadine, du warst ja schon auf vielen Konzerten.
Aber nicht auf so einem.
Ich glaube, das war keiner von uns. Was war denn für dich so der außergewöhnlichste Moment, den du je auf einem Konzert erlebt hast? Also hat so ein Künstler auf der Bühne mal was richtig Krasses gemacht, was Positives oder von mir aus auch was sehr Negatives?
Nee, auf der Bühne nicht, aber ich war ja so als Kind und als Teenager totaler Kelly-Fan. Und Patty Kelly ist ja immer so bei Take My Hand, das war so ein Lied, so in die erste Reihe gegangen, hat so Hände geschüttelt und so. Ich durfte aber noch nicht in den Innenraum, weil ich noch zu klein war. Und dann habe ich mich so von den Sitzplätzen an den Ordnern vorbeigeschlichen und habe es dann doch tatsächlich geschafft, ein Bild von Paddy zu machen. Das ist so mein Konzertmoment, glaube ich.
Oh, ein Foto von Paddy Kelly. Ja gut, das ist aber dann ein deutlich angenehmerer Moment als das, was Cialino hier passiert ist, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, und ihr da draußen, ihr wart ja bestimmt auch schon auf einigen Konzerten. Und ihr könnt uns ja auch gerne mal in den Kommentaren erzählen, was ihr da alles so Spannendes oder auch besonders Schönes oder Schlechtes erlebt habt.
Und auf welchen Konzerten ihr wart auch bitte.
Aber eins kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon verraten. Der Mann, über den wir heute sprechen wollen, ist der vermutlich krasseste Typ, der je als Musiker auf einer Bühne gestanden hat. Und das, obwohl ihn wahrscheinlich gar nicht so viele von euch da draußen kennen.
Also ich kannte ihn nicht vorher.
Ich kannte ihn auf jeden Fall auch nicht, bis ein lieber Hörer von uns, danke dafür an dieser Stelle,
Dankeschön,
uns seinen Fall vorgeschlagen hat. Die Geschichte von Cialino Sanchez ist einfach nur wie aus einem Film und wir sind richtig froh, dass wir sie euch heute erzählen können, denn wir finden, jemand wie Cialino sollte auf jeden Fall nicht vergessen werden. Deshalb lehnt euch jetzt zurück und macht die Augen zu, also außer wenn ihr gerade Auto fahrt, dann macht bitte nicht die Augen zu, und dann folgt uns in ein Land, das wir im Rahmen unseres Podcasts schon mal besucht haben und in das wir jetzt wieder reisen. Es geht nach Mexiko. Bevor es weiter um die verhängnisvolle Nacht in Culiacán geht, reisen wir erstmal in der Zeit zurück. Und zwar ins Jahr 1960, das Geburtsjahr von Cialino Sanchez. Geboren wird er unter dem Namen Rosalino Sanchez Felix, und zwar am 30. August auf der Rancho Las Flechas, einer Farm nahe El Guayabo, einem winzigen Örtchen in Sinaloa, Mexiko. Es ist ein heißer Sommer. Die Temperaturen übersteigen beinahe dauerhaft die 30-Grad-Marke. Die Hitze fliert, wenn nicht gerade der Himmel aufreißt und der starke Monsunregen auf die sonnenverbrannte Landschaft knallt. Wenn die dicken Tropfen auf die Dächer prasseln, klingt es wie Gewehrfeuer. Ein Geräusch, das die Menschen hier gewöhnt sind. Denn Sinaloa in den 60ern ist keine friedliche Gegend. Nicht einmal El Guayabo, wo es außer ein paar Farmen nicht viel gibt. Cialino wird hier als jüngstes von 8 Kindern in ein Umfeld voller Armut und Gewalt geboren. So steht es überall. Versucht man aber herauszufinden, was das genau bedeutet, so wird man zunächst einmal nicht fündig. Man kann davon ausgehen, dass seine Eltern nicht gerade reiche Leute sind. Sein Vater Santos Sanchez ist wahrscheinlich Landarbeiter, die Mutter Sanorina Felix vermutlich Hausfrau. Vieles ist schwammig im frühen Leben von Cialino. Nur einige Ereignisse stechen hervor wie Kakteen aus der kargen Weite der mexikanischen Landschaft. Da wäre einmal die Tatsache, dass Cialino schon als kleiner Junge beschließt, seinen Vornamen zu ändern. Rosalino klingt ihm viel zu weiblich und so möchte er Cialino genannt werden. Als er 6 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Woran ist nicht bekannt, aber sein Tod ist für Cialino ein einschneidendes Erlebnis. Es verändert ihn, macht vieles in seinem Leben dunkler. Von nun an übernimmt sein ältester Bruder Lucas Sanchez die Rolle als Familienoberhaupt. Er kümmert sich ab jetzt um seine 7 Geschwister und seine Mutter. Lucas wird später in einem Interview über seinen Bruder Cialino als einen gewalttätigen Jungen sprechen. Und zwar vor dem Hintergrund eines weiteren hervorstechenden Ereignisses in Cialinos Leben. Und hier geht es jetzt kurz um sexualisierte Gewalt. Also falls ihr das nicht hören möchtet, dann gerne eine Minute skippen. Es passiert nämlich Folgendes. Als er, hier variieren die Quellen etwas, zwischen 11 und 13 Jahren alt ist, wird Charlinos einzige Schwester gekidnappt, von mehreren Männern vergewaltigt, dann aber zum Glück wenigstens freigelassen und zurück nach Hause geschickt, allerdings nackt. Ein traumatisches Ereignis für die ganze Familie, das eines der Mitglieder nicht verarbeiten und auch nicht vergessen kann. Denn als Charlino 15 ist, wird er zum Mörder.
Mehrere Jahre lang bekommt Charlino das, was seiner Schwester zugestoßen ist, nicht aus dem Kopf. Er ist wütend und hilflos und er glaubt, dass nur eine Sache ihm helfen kann, diese Hilflosigkeit hinter sich zu lassen. Er schwört Rache. Und auf einer Party bekommt er dann die Chance, sich diese Rache auch zu holen. Charlino weiß, dass ein Mann namens El Chapo Perez an der Vergewaltigung beteiligt war. Und auf dieser Party begegnet Charlino ihm. Ganz wichtig, es handelt sich hier nicht um den als El Chapo bekannt gewordenen Drogenboss Joaquin Guzman. Dieser Mann hier hat einfach nur auch den Spitznamen El Chapo, weil das übersetzt so viel wie der Kleine bedeutet. Perez ist in Begleitung von zwei weiteren Männern, aber das interessiert Charlino gar nicht. Er zieht jetzt eine Pistole, die er zu diesem Zeitpunkt bereits ständig bei sich trägt. Und er erschießt Perez, ohne Vorwarnung. Daraufhin entbrennt eine Schießerei, aber Charlino kann entkommen. Ihm ist aber auch klar, in seiner Heimat kann er nicht länger bleiben. Mit nur 15 Jahren flieht er also von dort, und zwar in den Westen der USA. Er zieht dann zu seiner Tante nach Inglewood in Kalifornien. Er lebt dort, arbeitet dort als Tellerwäscher, als Autoverkäufer und er dealt auch kleine Mengen an Marihuana und Kokain. Außerdem arbeitet er für einen Restaurantbesitzer, der ebenfalls ins Drogengeschäft verwickelt ist. Und der wird später auch ermordet. Doch immer wieder zieht Charlino zurück zur mexikanischen Grenze, denn dort hat er ebenfalls einen Job. Er arbeitet dort als sogenannter Coyote, also als jemand, der illegale Migranten über die Grenze schmuggelt. Und hier trifft er auf einen seiner Brüder, der ebenfalls als Coyote arbeitet. Doch nicht nur das. In dieser Zeit, im Mai 1983, lernt er auch seine spätere Ehefrau Marisela Vallejos kennen. Die beiden verlieben sich schnell. Marisela wird schwanger und sie heiraten. Mit ihr wird Charlino auch einen Sohn und auch noch eine Tochter bekommen. Und jetzt könnte man für das junge Paar hoffen, dass sich Charlinos Leben beruhigt, dass es ihnen gelingt, ein normales Leben aufzubauen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Charlinos Bruder, mit dem er als Coyote an der Grenze gearbeitet hat, wird in einem Hotel in Tijuana erschossen. Sein Tod trifft Charlino hart und er komponiert über ihn seinen allerersten Song. Recordando a Armando Sanchez. Übersetzt heißt das Erinnerung an Armando Sanchez. Und darin geht es nicht nur um Armandos Leben, sondern auch um seinen Tod. Charlino singt davon, wie sein Bruder arglos im Hotel war, als jemand auftauchte, den er für einen Freund hielt. Jemand, der ihn dann mit 7 Schüssen hingerichtet hat. Aber die Tat sei nicht ungesühnt geblieben. Doch auch Armandos Mörder ist getötet worden und das Letzte, was er bei seinem Tod gesehen hat, soll Armandos Gesicht gewesen sein. Der Song soll später mal ein Hit werden, aber zuerst stehen Charlino noch mehr harte Zeiten bevor. Er landet nämlich wenig später im Gefängnis, aber nicht etwa wegen des Mordes an El Chapo Perez, sondern wegen mehrerer kleiner Vergehen. Und hier im Gefängnis hat man jetzt das Gefühl, kommt Charlino zum ersten Mal ein bisschen zur Ruhe. Er erhält die Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen, wie sein Leben bisher verlaufen ist und wie es weiter verlaufen soll. Er redet viel mit seinen Mitinsassen und hört sich deren Geschichten an. Die meisten von ihnen sind Dealer oder Drogenschmuggler. Sie erzählen ihm von ihren Geschäften, ihren Erfahrungen mit den mächtigen mexikanischen Drogenkartellen, aber auch von ihren Traumata. Und Charlino hört zu. Er speichert alles ab. Aber bevor wir jetzt darüber reden, was Charlino mit all diesen Geschichten gemacht hat, habe ich erstmal eine Frage an dich, Sarah. Weißt du irgendwas über mexikanische Drogenkartelle?
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, es ist endlich Weihnachtszeit.
Ja, und ich weiß, die liebst du genauso sehr wie ich.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar mit allem drum und dran. Die ganzen Adventskalender öffnen, Tannenbaum schmücken, Geschenke verpacken, Punsch trinken, Spekulatius essen.
Spekulatius gehören einfach dazu. Und das dachten sich wohl auch die Leute von Holy. Die haben nämlich einfach mal einen neuen Milchshake herausgebracht.
Aha.
Und zwar extra zu Weihnachten in der Sorte Spekulatius. Wir durften schon probieren und können euch verraten, dieser Milchshake ist so lecker.
Ich bin absolutes Milchshake-Opfer.
Milchshake-Opfer ist gut. Ja, der schmeckt einfach wie so ein Weihnachtsdessert und der ist wirklich, wirklich gut.
Ja, der schmeckt süß und dabei irgendwie zimtig, aber alles nicht so extrem irgendwie, nicht so übertrieben. Der ist trotzdem irgendwie so ein bisschen leicht und so. Und das Beste an den Holy Milchshakes finde ich ja persönlich, dass man sie mit laktosefreier Milch oder eben auch mit Pflanzenmilch anmischen kann. Außerdem enthalten sie keinen Zucker, wenig Kalorien und, welcher Milchshake hat das schon, Vitamine.
Bei Holy wird ja immer darauf geachtet, dass die Drinks Vorteile für euren Körper und Geist enthalten. Denn das Motto von Holy lautet
No Bullshit.
Die Macher dahinter haben sich gedacht, durch Softdrinks und Energydrinks aus dem Supermarkt schüttet man so viel ungesundes Zeug in sich hinein, da muss es doch eine Alternative geben. Und diese Alternative haben sie dann kreiert. Von Holy gibt es neben Milchshakes, Achtung, Spekulatius ist limitiert, auch Energydrinks, Hydrationdrinks, die perfekt nach dem Sport sind und euch wichtige Elektrolyte zurückgeben, sowie Eistees. Und wenn ihr Holy mal probieren möchtet, dann gibt es jetzt exklusiv zu Weihnachten was Tolles. Die Holy Giftbox in schickem Design mit 4 Probierpaketen, also Milchshakes, Hydration, Energy und Eistee, sowie einem stylischen Thermoshaker in einer richtig coolen Box.
Ja, und für alle, die bereits holifiziert sind, hat Holy speziell zur Weihnachtszeit noch 2 weitere beliebte Sorten zurückgebracht, nämlich Eistee Winterpunsch Hibiskus und, Achtung, jetzt wird's richtig cool,
oh ja,
Bratapfel Energy. Beide Sorten schmecken einfach total fruchtig, haben aber auch so einen gewissen weihnachtlichen Hauch und sind einfach wieder super, muss ich sagen. Die Sorten sind limitiert, also am besten schnell zuschlagen. Und denkt dran, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann unterstützt ihr zusätzlich auch noch unseren Podcast.
Wir wissen, dass das immer ganz viele von euch tun und wir euch mit unserer Holy-Sucht angesteckt haben.
Sorry!
Und können nur noch mal sagen, danke für euren Support.
Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt gleich nach der Aufnahme noch einen leckeren Spekulatius-Milchshake und wollen wir dann vielleicht 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gucken?
Wir können uns aber auch einen Bratapfel-Energy-Drink gönnen und uns dann mit voller Energie ins Weihnachtsshopping stürzen.
Wir können aber auch den Punsch-Eis trinken.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Ja, also ich muss sagen, dass ich gar nicht mal so viel über solche Kartelle wusste vor dieser Recherche hier. Ich hatte halt den Namen El Chapo, also jetzt der berühmte El Chapo, über den wir später noch kurz reden. Den hatte ich schon mal gehört, da gibt's ja auch, glaube ich, eine Serie über ihn. Und man weiß halt irgendwie immer, klar, dass sie sehr mächtig sind, dass sie kriminell sind und dass es ja oft so ist, dass irgendwelche Verbrecher von diesen Kartellen Jahre oder Jahrzehnte lang gejagt werden und dann plötzlich dann doch gefunden und festgenommen werden. Aber so richtig viel wusste ich darüber nicht. Und du?
Nee, also ich eigentlich auch nicht. Also ich habe zwar mal so ein paar Serien geguckt, aber irgendwie nie mit dem Ziel, die Hintergründe zu verstehen, sondern keine Ahnung. Also ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt einfach mal einen kleinen Abriss darüber machen und ein bisschen erzählen, was diese mexikanischen Kartelle so sind und was die so anrichten.
In den 1970er Jahren beginnen mexikanische Organisationen, vor allem aus dem Bundesstaat Sinaloa, also von dort, wo auch Chalino herkommt, Marihuana in die USA zu schmuggeln. Operationen wie Operation Intercept versuchen, den Drogenhandel zu unterbinden, bleiben jedoch weitgehend erfolglos. Stattdessen verschärfen sie die Lage in den ländlichen Gebieten, in denen der Anbau und Transport stattfinden. Bauern und Schmuggler müssen riskantere Wege wählen, um den Kontrollen zu entgehen. Dadurch entstehen neue Konflikte in bisher ruhigeren Regionen. Das verringerte Angebot treibt zudem die Preise nach oben, was rivalisierende Gruppen dazu motiviert, sich gewaltsam die Kontrolle über profitable Gebiete zu sichern. Verstärkte Kontrollen führen außerdem zu mehr Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und Drogenbanden, wodurch die allgemeine Sicherheitslage verschlechtert wird. In den 1980er Jahren übernehmen mexikanische Kartelle eine zentrale Rolle im internationalen Drogenschmuggel. Das Guadalajara-Kartell kontrolliert große Teile der Routen entlang der US-Grenze. Als der damalige Kartellboss 1989 verhaftet wird, zerfällt das Kartell und es entstehen neue Organisationen wie das Sinaloa-Kartell. In den 1990er Jahren zerbrechen die großen Kartelle weiter in kleinere Gruppierungen. Gruppen wie das Sinaloa, Tijuana und Juarez-Kartell übernehmen verschiedene Territorien. Die Rivalität zwischen ihnen führt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Im Jahr 2006 erklärt Präsident Felipe Calderón den Drogenkrieg und setzt das Militär gegen die Kartelle ein. Die Gewalt eskaliert, da die verfeindeten Organisationen um die Kontrolle über wertvolle Schmuggelrouten kämpfen. Besonders das Sinaloa-Kartell und das Jalisco Nueva Generación-Kartell festigen ihre Macht. Und bis heute hat sich nichts daran geändert, dass Kartelle weiter den mexikanischen Drogenmarkt dominieren und erbarmungslos um die Vorherrschaft kämpfen. Auch wenn es wichtige Festnahmen gibt, wie die Ergreifung und Auslieferung von Ismael El Mayo Zambada im Jahr 2024, spielt der Drogenhandel nach wie vor eine wichtige Rolle für die Sicherheit in Mexiko. Und damit sind die Kartelle und ihre Bandenkriege und Verbrechen dort eben auch ein ganz großes Thema. Wir können euch die Geschichte der Kartelle hier natürlich nur in aller Kürze wiedergeben, aber ihr könnt euch sicher jetzt schon denken, dass da viele schlimme und auch bewegende Einzelschicksale hinterstecken. Lebensgeschichten harter Verbrecher, die versucht haben, es im Kartell nach ganz oben zu schaffen und dann gescheitert sind. Aber auch die Geschichten armer Menschen, die für sich kaum eine andere Wahl gesehen haben, als in den Drogenhandel mit einzusteigen und die dann furchtbar gescheitert sind. Die ihre Freunde haben sterben sehen. Die selbst schwer verwundet wurden. Die vielleicht aussteigen wollten und dadurch sich oder sogar ihre Familien in tödliche Gefahr gebracht haben. Es gibt hier unzählige Geschichten, die gehört werden wollen. Und Chalino hört sie sich alle an.
Und dann fängt er an, für seine Mitgefangenen Songs über deren Schicksale zu schreiben. Und dafür bekommt er Bargeld, Uhren und auch Waffen. Ja, Waffen im Gefängnis, aber gut, die bekommt er da wohl. Für das Genre, zu dem seine Lieder gehören, da gibt es in Mexiko einen eigenen Namen. Und zwar ist das die sogenannte Narco-Corrido-Musik, was auf Deutsch übersetzt Drogenballade heißt. Im Corrido-Genre, das in Mexiko sehr beliebt ist, werden häufig wahre Geschichten erzählt. Und bei Chalino, da handeln diese eben vom Drogenmilieu. Es geht um Drogenbosse, Schmuggler, Kartellkriege, Fluchten, Gewalt, aber auch um Loyalität und Familienzusammenhalt. Kritisiert wird an diesem Genre, dass es Verbrecher aus Drogenkartellen oft zu Helden stilisiert. Zu sogenannten heldenhaften Narcos. Ein Narco ist umgangssprachlich jemand, der im illegalen Drogenhandel tätig ist. Und die Musik über diese Menschen, die ist vor allem in den Regionen Mexikos beliebt, in denen die Kartelle sehr aktiv sind. Aber auch bei mexikanischstämmigen Communities in den USA. Als Chalino schließlich aus dem Gefängnis kommt, ist das Genre allerdings noch nicht auf seinem Höhepunkt. Chalino, der will seine Songs jetzt der breiten Masse vorstellen. Und als er auf einen Musikproduzenten trifft, da ergreift er seine Chance und er überzeugt ihn. Es werden jetzt erstmal wenige Musikkassetten mit seinen Liedern produziert. Doch sie gewinnen schnell an Beliebtheit und es muss ständig nachproduziert werden. Leute, die sie besitzen, spielen die Musik ihren Freunden vor und die wollen dann auch eine Kopie. Und so weiter. Am Anfang verkauft Chalino seine Kassetten selber auf dem Flohmarkt oder aus seinem Kofferraum heraus. Zeitgleich spielt er auf privaten Feiern. Beispielsweise auf Hochzeiten oder Quinceañeras. Und dabei wird er immer bekannter und immer berühmter. Und aus dieser Zeit schauen wir uns jetzt auch mal ein Bild an. Sarah, beschreib den Chalino doch mal bitte.
Ja, ich würde sagen, wir sehen Chalino hier in einer ganz typischen Pose. Er steht im Bildvordergrund, hinter ihm ist eine grüne Landschaft und irgend so ein dickes Auto. Und er steht da so mit den Händen in die Hüften gestemmt, dass man seine wahrscheinlich teure goldene Uhr sieht und so einen ziemlich auffälligen Ring, den er am Mittelfinger trägt. Er hat Jeans an mit Gürtel, ein gestreiftes Hemd und er hat wie meistens einen Cowboyhut auf. Und zwei Dinge finde ich an dem Bild einfach besonders auffällig. Erstens guckt er sehr, sehr kämpferisch in die Kamera, also so richtig so, ja, dann komm doch her, du kannst mir gar nichts.
Mhm.
Und das zweite ist natürlich die ziemlich große Waffe, die er in seinen Hosenbund gesteckt hat. Also die trägt er auch ganz offensichtlich. Finde ich für einen Popstar nach wie vor ein bisschen komisch, aber...
Ja, so sein Markenzeichen.
Genau, also die stellt er da auch so richtig zur Schau. Und auch die sieht irgendwie besonders aus. Das Bild hat jetzt nicht so die tolle Qualität, aber ich würde sagen, die Waffe ist irgendwie silbern oder Gold oder so. Also die ist mit Sicherheit auch irgendwie special.
Ja, vielleicht ist es ja auch das, dass er so special wirkt, dass er es dann auch schafft, die ersten Clubs zu füllen. Und er gibt jetzt auch seinen gewöhnlichen Job auf, um sich ganz der Musik zu widmen. Und man könnte ja jetzt meinen, dass sein Leben endlich anfängt, in geregelten oder zumindest halbwegs geregelten Bahnen zu laufen. Aber daraus wird leider nichts. Und jetzt folgt Cialinos Coachella-Auftritt. Und der ist ganz bestimmt nicht das, was ihr euch gerade darunter vorstellt.
Coachella. Dabei denkt ihr bestimmt alle an das berühmte Festival, auf dem Leute in irgendwelchen fantasievollen Outfits tanzen und einfach eine gute Zeit haben. Aber Coachella ist nicht nur der Name des Festivals, sondern auch der des gleichnamigen Ortes im Riverside County in Kalifornien. Und dort tritt Cialino am 25. Januar 1992 mit seiner Band auf. Unter den Zuschauern befindet sich Eduardo Gallegos, ein arbeitsloser Mechaniker, der an diesem Abend eine Menge Alkohol und auch Heroin-Intus hat. Er wünscht sich nun einen Song, dessen Titel sinngemäß übersetzt etwa »Der Held von Sinaloa« heißt. Er hört sich das Lied bis zum Ende an, tanzt und feiert vielleicht sogar dazu, und dann, als der Song endet, springt Eduardo auf die Bühne und feuert 4 Schüsse ab. Auf Cialino. Dieser reagiert sofort. Und zwar hat Nadine ja gerade schon gesagt, dass es so ein bisschen Cialinos Markenzeichen ist, dass er eine Waffe am Gürtel hat. Und das tut er wirklich auch auf der Bühne. Also er hat diese Waffe dann immer so am Gürtel oder am Hosenbund. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich irgendwie ziemlich wild, weil jetzt würde ja kein Künstler mehr mit einer geladenen Pistole am Gürtel auf die Bühne gelassen werden, allein schon aus Sicherheitsgründen, aber eben auch wegen der Wirkung, wegen der Aussage dahinter. Es ist ja schon irgendwie Waffenverherrlichung. Aber die frühen 90er waren da offenbar eine komplett andere Zeit und da ging das offenbar. Und Cialino zieht jetzt seine Waffe und schießt zurück. Die Waffe blockiert allerdings irgendwann und Cialino wirft sie dann auf seinen Kontrahenten. Da bemerkt er ein feuchtes Gefühl an seinem Oberkörper, sieht an sich runter und stellt fest, er wurde getroffen. 2 Kugeln haben seine Brust durchbohrt und auch ein Mitglied seiner Band wurde getroffen, und zwar ins Bein. Aber das ist leider noch nicht alles. Mit seinen eigenen Schüssen, bevor er die Waffe blockiert hat, hat Cialino einen 20-Jährigen erwischt, der an dem Geschehen völlig unbeteiligt war. Er hat keine Chance und stirbt an seinen Verletzungen. Insgesamt werden an dem Abend 10 Leute von Schüssen getroffen, darunter schlussendlich auch Eduardo. In dem Tumult wird er zu Boden gerungen und jemand, wahrscheinlich einer der Fans, schießt ihm mit seiner eigenen Waffe in den Mund. Derweil steht es kritisch um Cialino, aber zum Glück hat jemand den Krankenwagen gerufen. Cialino und Eduardo, der den Schuss in den Mund erstaunlicherweise auch überlebt hat, werden nun im Eiltempo ins Krankenhaus gebracht. Cialino wird operiert, sein Zustand ist ernst. Eine Kugel hat seine Lunge gestreift, aber er kann gerettet werden. Und Eduardo ebenfalls. Letzterer wird später zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 2023 ist er übrigens wieder auf freiem Fuß. Und Cialino?
Man könnte jetzt meinen, dass seine Musikkarriere nach diesem furchtbaren Vorfall jetzt vorbei ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Presse, die stürzt sich sofort auf die Schießerei. Überall wird über Cialino berichtet und auch im Radio laufen seine Songs jetzt rauf und runter. Und jetzt könnte man ja vielleicht meinen, dass zumindest zu den Live-Auftritten nicht mehr so viele Leute kommen. Es ist ja jetzt auch ziemlich gefährlich geworden nach der Schießerei und da möchte ja eigentlich keiner reingeraten. Aber auch hier ist das Gegenteil der Fall. Bei seinen nächsten Konzerten platzen die Locations schon 6 Stunden vor Beginn aus allen Nähten. Doch in Cialinos Kopf, in seinem Herzen, hat sich etwas verändert. Bei seiner letzten Show hat er ja gesehen, wie gefährlich das ist, was er tut. Die Atmosphäre in den Clubs und Bars, in denen er spielt, ist immer aufgeheizt. Seine Musik über Drogen und Gewalt tut hier womöglich ihr Übriges. Er bekommt seit dem Vorfall mit Eduardo Gallegos außerdem auch Morddrohungen. Und so hat er nun ein mulmiges Gefühl, wenn er auf der Bühne steht. Er beginnt, um sein Leben zu fürchten. Und er durchlebt jetzt immer wieder den Moment, in dem Eduardo das Feuer auf ihn eröffnet hat. Ihm ist mittlerweile klar, wie fragil das Leben ist, wie schnell alles vorbei sein kann. Seine Frau berichtet später, dass er jetzt an dieser Stelle das einzig Richtige tut. Er bringt sein Leben endlich in Ordnung, in der Hoffnung, aus dem Rampenlicht verschwinden zu können und es mit seiner Familie, seiner Frau und seinen 2 Kindern in Ruhe und Frieden verbringen zu können. Cialino verkauft jetzt die Rechte an seinen Songs. Und er verkauft auch seine Waffensammlung. Mit dem Geld kann er sich ein Haus kaufen, es aber noch nicht ganz abbezahlen. Er will aber, dass seine Familie, sollte ihm etwas zustoßen, abgesichert ist. Und deshalb möchte er unbedingt den Rest des Geldes auftreiben. Und da kommt ihm ein Angebot gerade recht. Er soll noch ein paar Shows in Mexiko spielen. und zwar in seiner alten Heimat, Sinaloa. Das Geld, was er dafür bekäme, würde für das Haus reichen. Ohne lange zu überlegen, sagt Chalino zu. Und sein ganzes Umfeld, seine Familie in Mexiko, aber auch seine Frau sind entsetzt. Er weiß doch, dass er nicht so ohne weiteres zurück nach Mexiko kann. Immerhin hat er dort El Chapo Perez erschossen und jede Menge böses Blut hinterlassen. Und auch Chalino, der ja sonst immer sehr impulsiv ist, dem wird jetzt, als er sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen lässt, irgendwie mulmig zumute. Aber für einen Rückzieher ist es zu spät. Er hat nämlich die Hälfte des Honorars für die Gigs in Sinaloa schon im Vorhinein bekommen und auch schon ausgegeben. Wofür ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich für die Raten für das Haus oder so. Chalino hat jetzt also keine Wahl. Er muss diese Konzerte spielen.
Und so macht er sich im Frühling 1992 mit seiner Band auf den Weg nach Sinaloa. Und am 16. Mai kommt es dann zu der Situation, die wir euch am Anfang der Folge beschrieben haben. Chalino beginnt ein Konzert in Culiacán, der nächstgrößeren Stadt ganz in der Nähe seines Heimatortes El Guayabo. Eigentlich könnte das für ihn ein schöner, triumphaler Abend sein, denn Chalino hat es allen gezeigt. Aus dem armen Bauernjungen ist ein Star geworden, jemand, zu dem die Leute aufblicken. Und auch an diesem Abend wird er freudig begrüßt. Seine Fans tragen wie er Cowboyhüte, die sie begeistert durch die Luft wirbeln, als er die Bühne betritt. Und hier sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte. Ein Fan kämpft sich nun nach vorne durch und überreicht Chalino den Zettel, über den wir schon gesprochen haben. Und darüber wundert sich jetzt auch keiner. Man geht davon aus, dass es ein Songwunsch ist, denn es war damals nicht ungewöhnlich, sich auf diese Art Lieder zu wünschen. Zuerst scheint auch hier alles normal zu sein. Chalino liest den Zettel, wischt sich den Schweiß ab und zerknüllt das Blatt Papier dann. Nadine, ich habe hier auch einmal für dich das Video von dem entsprechenden Moment. Vielleicht kannst du das ja mal kurz beschreiben. Und für euch da draußen, wir packen euch den Link zum Video natürlich in die Shownotes.
Ja. Also, erstmal muss ich sagen, dass die Musik so gar nicht mein Fall ist.
Meine auch nicht. Stimmt, da sage ich das, das ist natürlich auch so.
Und ich finde den Moment sehr, sehr strange. Also setzt damit ein, wie er schon auf den Zettel guckt und den liest. Und ich finde, da geht erstmal ganz, ganz viel in seinem Gesicht vor. Man hat so das Gefühl, da werden innerhalb von Sekunden die unterschiedlichsten Emotionen drin wieder gespiegelt.
Mhm.
Irgendwie so, ja, was wir auch schon gesagt haben, ein bisschen auch Trotz und Verärgerung, aber auch irgendwie so Resignation, Überraschung. Und ich finde, ganz am Ende ist der Blick so, ja, so nicht mehr so kämpferisch. Also ich finde eigentlich, das hat eher was von nicht wirklich von aufgeben, aber so als wüsste er, dass er da jetzt gerade sowieso irgendwie nichts mehr dran ändern kann.
Mhm.
Und dann macht er in der nächsten Sekunde das Beste daraus und fängt so richtig krass an zu singen. Und dann finde ich an dem Video total ärgerlich, dass, also es wird danach dann so ins Publikum geschwenkt, aber recht spät.
Ja.
Das heißt, man kann überhaupt gar nicht mehr erkennen, wer ihm den Zettel gegeben hat. Wenn man dann aber so über diese tanzende Menge guckt, dann geht im Hintergrund einer mit so einem weißen Hut so schnell raus.
Aha.
Und das finde ich schon ziemlich auffällig, aber man kann halt mehr nicht erkennen.
Mhm.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich bei dieser Person, die sich da so schnell entfernt, um denjenigen handelt, der ihm auch diesen Zettel gegeben hat.
Ja, könnte gut sein, ne? Warum sonst sollte man direkt am Anfang vom Konzert gehen?
Mhm. Und der ist auch so wie ich das jetzt gesehen habe, auf den ersten Blick der Einzige, der da so rausgeht. Also man sieht ihn so im Hintergrund von links nach rechts laufen mit so einem weißen Hut. Und ich finde es einfach super ärgerlich, dass man diesen Menschen nicht erkennen kann.
Ja, voll schade. Ne? Hätte der Kameramann mal geahnt, was auf dem Zettel steht, dann hätte er bestimmt eher ins Publikum geschwenkt. Aber das wusste ja keiner.
Nee, aber ich verstehe den Kameramann sowieso nicht. Also ich würde, wenn da jemand einen Zettel auf die Bühne gibt, so, dann würde ich denjenigen vermutlich irgendwie sowieso mal draufnehmen. Aber ja, ist leider nicht.
Er wollte lieber die ganze Zeit Chalino filmen.
Ja, und deswegen wissen wir auch nicht, wer ihm diesen Zettel gegeben hat.
Leider nein. Ja, und Chalino, der beendet jetzt auf jeden Fall erstmal seinen Gig und verlässt dann wenig später den Club gemeinsam mit zwei seiner Brüder, einer Cousine und mehreren weiteren jungen Frauen. In manchen Quellen heißt es auch, dass Chalinos Frau und seine Kinder beim Konzert waren, dass er aber darauf bestanden habe, dass sie die Location mit einem anderen Fahrzeug verlassen als er. Es ist nach Mitternacht und die Gruppe steigt in einen 92er Ford. Zur Erklärung, das ist ein Pickup-Truck und wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich einige hinten auf der Ladefläche sitzen. Und mir fällt gerade so ein, das könnte vielleicht sogar das Auto sein, das man auf dem Foto von Chalino sieht, denn das ist ja auch ein Ford gewesen. Die Gruppe fährt jetzt also los in die warme mexikanische Nacht. Der Fahrtwind bläst ihnen um die Nasen. Aber dann werden sie gestoppt. Und zwar von einer Gruppe Männer, die aus Chevrolet Suburbans steigen. Sofort schiebt sich Chalino vor seine Cousine, die neben ihm sitzt. So berichtet sie ihr später. Sie sagt, er habe mit Schüssen gerechnet und sie schützen wollen. Die Männer schießen aber nicht. Sie kommen zum Wagen, zeigen Marken der Staatspolizei vor und beharren darauf, dass Chalino mit ihnen kommen muss. Ihr Kommandant, so betonen sie, will ihn sehen. Chalino und seine Brüder ahnen ja ohnehin schon nichts Gutes und bieten den Männern jetzt Geld an, denn es ist bekannt, dass die Polizei in der Region sehr korrupt ist und sie hoffen, auf diese Weise davonzukommen und weiterfahren zu können. Aber die Männer nehmen das Geld nicht an. Sie bestehen weiter darauf, dass sie Chalino mitnehmen müssen. Und Chalino geht mit. Er steigt in einen der Chevrolets und lässt seine Begleiter alleine zurück. Und dann verschwindet er mit den Männern in der Dunkelheit. Und seine Brüder und seine Cousine, die hören und sehen jetzt erstmal nichts mehr von ihm. Und sie fragen sich, was es mit dieser eigenartigen Polizeikontrolle wohl auf sich hatte, bei der Chalino gleich einkassiert worden ist. Ging es um die Sache von früher? Den Mord an El Chapo Perez? Haben die Behörden Wind davon bekommen? Oder waren die Männer gar keine Polizisten? Eine Antwort erhalten Chalinos Verwandte am nächsten Morgen. Allerdings ist es die wohl schlimmste Antwort, die man sich nur vorstellen kann. Denn an diesem Morgen sind zwei Farmer unterwegs an einem Bewässerungskanal am Highway 15, immer noch in der Nähe von Culiacán, und dort sehen sie nun einen Mann liegen. Seine Augen sind verbunden und an seinen Handgelenken befinden sich Fesselspuren. Und in seinem Hinterkopf klaffen zwei Schusswunden. Der Mann ist tot. Die Farmer rufen auf der Stelle die Polizei und wenig später steht fest, bei dem Toten handelt es sich um Chalino Sanchez. Der Mann, der gestern Abend womöglich eine Ankündigung seiner eigenen Ermordung erhalten und danach trotzdem noch tapfer sein Konzert zu Ende gespielt hat, wurde nun tatsächlich getötet. Oder? Besser gesagt, hingerichtet.
Chalinos Tod sorgt für jede Menge Entsetzen unter seinen Fans und natürlich vor allem bei seiner Familie. Aber trotz all der Trauer um den Mann, der für sie der Mittelpunkt von allem war, wollen sie antworten. Und es dauert auch nicht lange, bis die Ermittlungen zu Chalinos Tod beginnen. Aber sie verlaufen ereignislos. Das kann natürlich gut und gerne damit zusammenhängen, dass die Polizei in der Region damals sehr korrupt war. Womöglich hat einfach jemand eine Menge Geld bezahlt, damit nicht allzu tief gegraben wird. Aus dem Grund ist der Mord an Chalino bis heute ungeklärt. Aber wer könnte dahinter stecken? Und weshalb? Sehen wir uns also jetzt einmal die Theorien an. Die erste Theorie führt uns weit zurück, in Chalinos Jugend, und zwar zu El Chapo Perez. Für Perez' Freunde und Familie ist Chalinos Rache von damals immer noch ein unverzeihlicher Mord. Und in Mexiko verlaufen solche alten Rechnungen selten einfach im Sande. Besonders in Regionen wie Sinaloa, wo Ehre und Rache immer noch einen sehr hohen Stellenwert haben, können solche Fäden jahrelang weiterleben. Und so denken manche, dass irgendjemand aus dem Umfeld von Perez nur auf den richtigen Moment gewartet hat, um Chalino aus dem Weg zu räumen. Und dieser Moment war bei der Rückkehr in seine Heimat fast 20 Jahre nach seiner Flucht gekommen. Gegner der Theorie argumentieren, dass die Tat eben schon viel zu lange her gewesen sei. Dass Perez alte Freunde nach 20 Jahren keine solche Loyalität mehr zu ihm gespürt haben können, dass sie wegen ihm einen Mord begehen würden. Aber das ist natürlich nur Spekulation. Und es könnten ja auch wirklich Leute dahinter stecken, die Perez sehr nahe gestanden haben, beispielsweise seine Familie. Da ist es gut vorstellbar, dass man eben nicht vergisst und vergibt. Auch nicht nach 20 Jahren. Gerüchte im Netz besagen außerdem, dass Perez ein Mitglied eines Clans war, der als Killer für das Sinaloa-Kartell gearbeitet hat, also schon ein wichtiger Mann in der Drogenkriminalitätsszene. Und dass sein Tod vielleicht deswegen gerecht wurde.
Die zweite Theorie besagt, dass Chalinos Ermordung etwas mit dem Vorfall mit Eduardo Gallegos zu tun haben könnte. Und zwar meinen manche, dass jemand aus dem Umfeld des 20-Jährigen, der versehentlich in Coachella getroffen wurde, nun gekommen sein könnte, um Rache an Chalino zu nehmen. Komisch ist hierbei nur, Weshalb sollte man Chalino dafür bis nach Mexiko folgen? Er hat ja in Kalifornien gelebt und das 20-jährige Zufallsopfer vermutlich ebenfalls. Und man hätte ihn auch dort abpassen und sich an ihm rächen können. Dafür hätte man ihn nicht so aufwendig nach einem Konzert stoppen müssen. Manche meinen aber auch, dass Eduardo ein Auftragskiller war, der seinen Job einfach nicht richtig zu Ende bringen konnte. Und dass nun jemand anderes geschickt wurde, um das zu übernehmen. Aber weshalb sollte man Chalino einen Auftragskiller auf den Hals hetzen? Dazu kommen wir in Theorie 3, die mit dem Auftragskiller-Ansatz lose verknüpft ist.
Eine dritte Theorie dreht sich um Chalinos Musik. Er wurde ja berühmt mit den sogenannten Narco-Corridos, Liedern, die von echten Drogenbossen und deren Geschichten handeln. Manche dieser Songs hat er, wie ihr aus seiner Gefängniszeit schon wisst, als Auftragsarbeit für Kartellmitglieder geschrieben. Das brachte ihm Ruhm, aber auch Feinde, und das aus verschiedenen Gründen. Erstens hat er die Kartelle durch seine Musik ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Zweitens könnte er, wenn er zum Beispiel ein Lied für ein Mitglied von Kartell A geschrieben hat, den Zorn von Kartell B auf sich gelenkt haben. Aus irgendwelchen Gründen könnte er das Sinaloa-Kartell verärgert haben. Und dieses Kartell ist nicht zu unterschätzen, denn es ist eines der mächtigsten, die es in Mexiko je gegeben hat. Sicher habt ihr auch schon vor unserem Podcast einmal von Joaquín El Chapo Guzmán gehört. Er war einer der Bosse des Sinaloa-Kartells. Manche glauben in dem Zusammenhang, dass Chalino in eine Falle gelockt wurde. Dass das Angebot, mehrere Konzerte in seiner Heimatregion zu spielen, nur eine Finte war. Vielleicht wollte das Sinaloa-Kartell ihn also ausschalten, weil er für verfeindete Gruppen gearbeitet hat oder als spezielles Sprachrohr für ihre Gegner galt. Dagegen spricht, dass Chalino auch Freunde und Unterstützer in Sinaloa hatte, die ihn womöglich gewarnt hätten. Das Kartell hat sich außerdem nie mit seiner Ermordung gebrüstet, was, wären sie dafür verantwortlich, durchaus möglich wäre. Es kommt nämlich nicht selten vor, dass Kartelle ihr gewalttätiges Image nutzen, um Angst zu schüren und sich Respekt zu verschaffen. Es ist aber durchaus so, dass es im Umfeld des Kartells Gerede über seinen Tod gegeben haben soll. Und zwar gibt es einen Verdächtigen, der immer hinter vorgehaltener Hand für den Mörder von Chalino gehalten wurde. Und als er starb, haben Leute aus seinem Umfeld, nennen wir es mal Insider-Infos, über Chalinos Tod preisgegeben. Es soll nämlich so gewesen sein, dass Chalino, sobald er gefesselt wurde, klar war, dass man ihn nun töten würde. Und er soll daraufhin gebeten haben, noch einmal eines seiner Lieder hören zu dürfen. Und zwar den Song Nieves de Enero. Das hat man ihm dann auch zugestanden. Laut manchen Quellen soll er auf eigenen Wunsch hin auch noch einen Tequila bekommen haben. Also ist ja eigentlich nicht lustig, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man sich das so vorstellt. Und dann soll er gesagt haben, ich bin jetzt bereit. Und dann ist er wohl auf die Knie gegangen und sein Mörder hat ihn dann in den Hinterkopf geschossen. Das ist wohl einmal passiert, er ist dann aber nicht gleich tot gewesen und dann wurde noch ein zweites Mal geschossen. Ob diese Infos stimmen oder ob sie nur Teil einer Legende um Chalino sind, wissen wir nicht. Aber irgendwie finde ich das schon so, es wirkt so ein bisschen respektvoll, wenn man davon sprechen kann, bei einer Ermordung. Also, dass man ihm dann noch so einen letzten Wunsch gewährt oder vielleicht auch zwei letzte Wünsche, wenn er da noch einen Schnaps bekommen hat. Und dass er dann auch so stolz gesagt hat, so, also ich finde, das wirkt auf eine gewisse Art irgendwie stolz und aufrecht, so, ich bin jetzt bereit, und dann hat man ihm so in den Hinterkopf geschossen. Also das ist wirklich wie eine Szene aus einem Film. Ich meine, ihm ist zu wünschen, dass es so stattgefunden hat. Also, dass man ihm dann noch einiges an Respekt gegenübergebracht hat und er dann vielleicht auch wirklich, in Anführungsstriche, bereit war, so bereit, wie man dann sein kann. Ich meine, ihm war ja ziemlich schnell klar, dass er jetzt ermordet werden würde. Oh, ja, irgendwie habe ich eine Gänsehaut. Ja, wirklich eine Vorstellung, die fernab von allem ist, was wir uns so ausmalen können. Wirklich so filmreif. Eine weitere handfeste Theorie gibt es zu Chalinos Ermordung eigentlich nicht. Ein schiefgegangener Raubüberfall kann es nicht sein, denn er wurde ja nicht bestohlen und die Männer haben ja auch das Geld nicht annehmen wollen, was man ihm geboten hat. Ja, Sarah, und ich würde jetzt gerne wissen, was du über die Theorien denkst. Was geht dir zum Mord an Chalino durch den Kopf? Was glaubst du, was hat auf dieser unheimlichen Notiz gestanden? Ja, sag mal was.
Ja, also was ich auf jeden Fall sagen muss, neben der Tatsache, dass ich seine Ermordung auch irgendwie total krass finde, ist, dass ich mit der Sache mit dem Zettel ein bisschen, ja, nicht skeptisch bin, aber ich finde, dass man weiß ja wirklich bis heute nicht, was drauf gestanden hat. Und das ist ja nur Spekulation, dass das eine Ankündigung seines Todes war. Und immer, wenn ich dieses Video sehe, auch wie du vorhin so seine Gesichtsausdrücke und so beschrieben hast, denke ich auch, ja, bestimmt. Aber ich bin da trotzdem so ein bisschen skeptisch, weil man eben einfach bis heute keine Ahnung hat, was auf diesem Zettel gestanden hat. Das kann eine Todesdrohung gewesen sein, es muss aber keine gewesen sein.
Also ich glaube schon, dass diese Notiz im Zusammenhang mit seiner Ermordung steht. Das glaube ich schon. Ob das jetzt wirklich wortwörtlich so da drauf gestanden hat, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, vielleicht er und sein Umfeld, schon so ein bisschen gewusst haben, wer ihm da gefährlich werden könnte.
Mhm.
Und dass ihm jemand aus seinem eigenen Umfeld vielleicht einen Zettel auf die Bühne gegeben hat mit er ist hier oder wir haben ihn gesehen oder er schleicht hier ums Haus rum oder was auch immer. Dass man halt so ihn quasi warnen wollte oder ihn darauf vorbereiten wollte, okay, wenn du nachher hier rauskommst oder wenn du hier runterkommst, musst du vorsichtig sein.
Mhm.
Und möglicherweise war dieser Mann mit Hut eben auch nicht, also wenn er überhaupt was damit zu tun hat, nicht derjenige, der ihm jetzt was antun wollte, sondern derjenige, der ihn eben gewarnt hat, ach ja, der ist da draußen und er ist vielleicht wieder rausgegangen, um die Tür irgendwie zu schützen oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber schon, dass da irgendwas in der Art drauf stand, dass er gedacht hat, ja, Mist, die sind mir auf den Fersen.
Mhm. Ja, also wie du vorhin auch schon so gesagt hast, sein Gesicht spricht da schon irgendwie Bände. Aber ich finde es halt super schade, dass man diesen Zettel nie zu Gesicht bekommen hat. Ich meine, ist ja klar, den er sofort zerknüllt und so. Aber
Der muss ja irgendwo gewesen sein.
Ja, schon. Aber ich denke mal wahrscheinlich, dass den nach seiner Ermordung direkt erstmal gar keiner damit in Verbindung gebracht hat. Und dass vielleicht erst, als dieses Video publik geworden ist, die Leute gesagt haben, ey, guck mal, wie er da guckt und so. Ist ja schon irgendwie komisch, damit er ein paar Stunden später ermordet. Wer weiß, was da drauf gestanden hat und dass sich dadurch dann eben dieser Mythos entwickelt hat.
Ja, kann sein. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Zettel verdächtig ist.
Ja, also es wird ja auf jeden Fall insofern Sinn ergeben, dass er da jetzt zum ersten Mal wieder in seiner Heimatregion gespielt hat, dass da eben dieses Sinaloa-Kartell ja ganz groß war und dass er eben über diese ganzen Themen gesungen hat. Und da kann es ja schon sein, dass die vielleicht nicht wollten, dass er das tut.
Bei mir war das auch so, bei der Recherche, als ich an diesen Punkt kam, wo eben stand, er soll da jetzt nochmal auftreten und dann hat er genug Geld für sein Haus zusammen, ne?
Mhm.
Da ist mir so direkt in den Kopf gekommen, nein, mach das nicht, das ist eine Falle, die locken dich nur dahin.
Ja, gut, ne? Kann natürlich sein.
Und dann
sein.
Bei den Theorien war das ja wirklich so, dass das auch so ein weit verbreiteter Gedanke im Internet ist. Oder generell ist, dass die Leute glauben, ja, er ist da nur so hingedockt worden. Und das glaube ich und fürchte ich auch wirklich.
Ja, es könnte natürlich sein. Ich meine, man muss ja auch mal bedenken, so Songtexte, die kannst du dir ja heute jederzeit aus dem Internet, im Internet durchlesen. Das war damals ja noch nicht so. Und er hat ja da schon so einiges ausgeplaudert im Sinne von, wie hart und wie schlimm es auch in diesen Kartellen zugeht. Und er hat wiederum ja auch manchmal so heldenhafte Lieder über Kartellmitglieder gesungen, aber ja nicht nur unbedingt über Mitglieder vom Sinaloa-Kartell, also von seinem Heimatkartell. Und dass denen das nicht gepasst hat, das kann natürlich total gut sein, ne? Und dass sie ihn deswegen dahin gelockt haben und dann gedacht haben, nee, den räumen wir aus dem Weg, bevor er noch berühmter, noch bekannter wird und uns hier immer weiter so in Licht rückt, in dem wir gar nicht stehen wollen.
Ja, das oder es kann ihn ja auch jeder andere dahin gelockt haben, aber irgendwie an diese seriösen Auftritte, dass das wirklich ein seriöses Jobangebot war, glaube ich irgendwie an dieser Stelle nicht.
Ja, kann natürlich auch sein, dass es jemand anders war, vielleicht auch wirklich jemand von dem El Chapo, den er da erschossen hat, als er 15 war.
Ja, und wir wissen ja gar nicht, was der vielleicht noch alles angestellt hat.
Ja, ist auch noch ein Punkt, stimmt. Was ich auf jeden Fall auch noch auffällig finde, beziehungsweise was ich mich frage ist, waren die Männer, die Charlino abgepasst haben, verkleidet oder waren das echte, allerdings sehr korrupte Polizisten?
Ich kann mir beides gut vorstellen. Glaube aber nicht, dass wenn es wirklich Polizisten waren, dass die auch an seiner Ermordung beteiligt waren. Also wenn es echte Polizisten waren, glaube ich, dass sie ihn quasi nur übergeben haben.
Mhm.
Ich kann mir auch aber gut vorstellen, dass die einfach verkleidet waren und ja, dass das eben seine Mörder waren und die verkleidet waren. Ja, ich finde es aber irgendwie krass, dass er mit diesen Männern mitgegangen ist. Aber ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass er eben so einen ganz dollen Beschützerinstinkt hatte. Und ich glaube, er hätte es jetzt auf eine Konfrontation ankommen lassen können. Dann hätte er aber Leute mit reingezogen. Und ich glaube, so war er einfach nicht.
Ja, das glaube ich auch. Also man sieht ja schon wirklich, was er für einen Beschützerinstinkt hatte, als es eben um die Rache wegen der Vergewaltigung seiner Schwester
ging. Und in dem Alter schon.
Ja, und ich meine, klar ist jetzt natürlich nicht die feine Art, dann hinzugehen, einen zu erschießen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist natürlich nicht richtig so gesehen. Aber trotzdem hat er da eben einfach sein Leben riskiert und wurde auch schlussendlich aus seiner Heimat verbannt, einfach um die Tat an seiner Schwester zu sühnen. Und es ist ja auch nur logisch, dass er dann jetzt auch seine Brüder und seine Cousine schützen wollte.
Ja, und bei der Schwester natürlich, Selbstjustiz ist scheiße. Also anders kann man es nicht sagen. Aber er ist ja auch in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen.
Das war ja ganz normal. Auch in dem Lied über seinen Bruder hat er ja auch gesungen. Ja, mein Bruder wurde erschossen und dann erfolgte die Rache. Das war eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also werden auch die Vergewaltiger von seiner Schwester im Hinterkopf gehabt haben, als sie diese Tat begangen haben. Sowas zieht eben was nach sich.
Besonders tragisch ist, dass Chalino ermordet wurde, so kurz bevor er sich mit seiner Familie zurückziehen wollte. Aber was von ihm geblieben ist, ist seine Musik. Man sagt über ihn, dass er bis heute einen so großen Einfluss auf mexikanische Musik hat, wie kaum ein anderer Künstler. Und sein Stil wird im Nachhinein sehr gefeiert. Denn Chalino war kein gelernter Sänger und er konnte auch nicht immer die Töne halten. Aber er hat im Dialekt seiner Heimat Sinaloa gesungen und er war authentisch bis ins kleinste Detail. Seine Fans sagen deshalb bis heute, dass er für sie nicht wirklich ein Künstler war, sondern jemand, der real war. Einer von ihnen und zugleich ein Vorbild. Bis heute wird seine Musik im Radio gespielt und auch bekannte Künstler wie beispielsweise Snoop Dogg loben ihn für seine Songs und für seine Art, diese rüberzubringen. Chalinos Gesicht ist in Mexiko auf unzähligen Graffitis abgebildet. Es ziert auch immer wieder T-Shirts. Außerdem wird er häufig in den Songs anderer Künstler erwähnt. Alejandro Mendoza, ein Podcaster, sagt über ihn, wer auch immer ihn umgebracht hat, hat versagt. Denn damit hat er Chalino unsterblich gemacht. Und das stimmt ja auch irgendwie.
Ja, und weißt du, was ich mir jetzt wünsche?
Ein Eis?
Das auch, das immer. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall eine Netflix-Serie über das Leben von Chalino.
Ach so. Jetzt interessiert dich das Thema plötzlich doch. Ne? Es gibt genug Netflix-Dokus und Serien, die... Nein?
Hat mir, ja doch, also bisher, muss ich sagen, hat schon ein bisschen meine Meinung geändert. Also bisher fand ich so Sachen mit so Kartellen und so, habe ich mir immer ziemlich langweilig vorgestellt. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also Narcos oder so würde ich jetzt doch mal reingucken.
Ja, kannst du ja mit mir zusammen machen, weil ich finde es nämlich ziemlich langweilig, das alleine zu gucken.
Ja, dann machen wir das. Essen dabei ein Eis.
Gut.
Das klingt doch gut. Ich habe bei der Recherche allerdings auch gelesen, dass gerade ein Film über Chalino gedreht wird. Und den müssen wir uns echt auf jeden Fall angucken, wenn er kommt.
Machen wir. Und wir sagen euch dann auch Bescheid.
Komm. Auf jeden Fall auf Instagram. Also folgt uns da doch einfach.
Genau, bei Mordhoch 2, die 2 ausgeschrieben, mordhoch2.truecrimepodcast. Lasst uns bitte auch eine Bewertung da. Kommentiert unbedingt, ne? Also erinnert euch an die Frage, auf welchen Konzerten habt ihr schon was erlebt? Irgendwas Unglaubliches, irgendwas total Verrücktes, was auch immer.
Erzählt welche waren noch einfach bitte. Nur besonders toll oder so?
Genau. Und abonniert uns kostenlos.
Ja, das war's dann auch mit der Folge über Chalino Sanchez. Vielen Dank nochmal für den Tipp an unseren lieben Hörer. Und ich muss auch noch ein weiteres Dankeschön aussprechen, und zwar an die liebe Eva von Weltverborgen. Unter dem Namen ist sie auf Instagram unterwegs, aber vor allen Dingen auch auf YouTube, wo sie einen Brotbackkanal hat, der richtig hungrig macht, wenn man da nur reinguckt. Guckt also unbedingt mal vorbei. Mir hat die liebe Eva allerdings bei was ganz anderem geholfen als beim Brotbacken, nämlich bei meiner Aussprache im Spanischen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass mir das heute gar nicht mehr so schwer gefallen ist mit dem gerollten R. Ich hatte ja schon mal hier im Podcast erwähnt, dass ich das irgendwie gar nicht aussprechen kann. Aber ich habe da von der Eva irgendwie total tolle Tipps bekommen und damit klappt's jetzt so langsam. Also ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall dafür.
Ansonsten war's das für heute und ich sag tschüss.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.